Deutschlandfunk. Der Tag.
Die MPSR, die Patriotische Bewegung für Schutz und Wiederherstellung, informiert die nationale und internationale Gemeinschaft darüber, dass erstens die Verfassung außer Kraft gesetzt wird, zweitens die Regierung aufgelöst wird, drittens die Nationalversammlung aufgelöst wird, viertens die Land- und Luftgrenzen ab dem 24. Januar 2022 um 0 Uhr bis auf Weiteres geschlossen werden.
Ein unruhiges Wochenende hat Burkina Faso da erlebt, bis schließlich am Montagabend die Militärs die Machtübernahme in dem nordafrikanischen Land verkündet haben.
Fünftens wird ab diesem Tag bis auf Weiteres im gesamten Bundesgebiet eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr eingeführt.
Es ist ein Strohfeuer, das sich durch die gesamte Sahelzone zieht, durch jene lange Ost-West-Flanke in Afrika, gelegen zwischen der Sahara im Norden und der Trockensavanne im Süden. Die Länder in der Sahelzone leiden seit Jahren unter Terror und Armut. Tschad, Guinea, Mali, in all diesen Staaten kam es zum Putsch in den letzten 2 Jahren und nun hat es Burkina Faso erwischt. Völlig unverständlich erscheint auf den ersten Blick, dass die Menschen dort den Putsch bejubeln.
Unsere Herzen sind bei der Armee. Unsicherheit, schlechte Regierungsführung. Wir haben es satt. Wir haben es satt. Und wir wollen, dass es endet. Wir wollen, dass es endet.
Wir sind froh, dass das Militär die Macht übernommen hat. Wir haben unsere Männer verloren, unsere Brüder, unsere Kinder verloren. Unsere Männer sind in der Wüste im Kampf gegen die Terroristen gestorben.
Burkina Faso ist nicht nur einer der ärmsten Staaten der Welt, sondern auch ein Land, in dem sich wie in einem Brennglas der sich ausbreitende Terror in der Sahelzone ablesen lässt. Tausende Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht. Und hier kommt das reiche Europa ins Spiel. Aus Sorge vor Migration und einem importierten Terror haben Deutschland und Frankreich nämlich SoldatInnen nach Mali und nach andere Staaten entsendet. Aber die Frage ist, wie sinnvoll diese Militäreinsätze tatsächlich sind für die Menschen vor Ort. Unter anderem darüber sprechen wir gleich mit unserer Nordafrika-Korrespondentin. Zuvor geht's um Max Otte, jenen CDU-Politiker, den die AfD jetzt als ihren Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl aufstellt. Was für eine Räuberpistole und wie die nun Friedrich Merz ins Schwitzen bringt, das erfahren wir gleich aus Berlin. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo. Armin Laschet ist möglicherweise froh, in diesen Stunden nicht mehr Parteichef der CDU zu sein, beziehungsweise nur noch sporadisch. Denn seit dem Bundesparteitag am vergangenen Wochenende ist Friedrich Merz ja der gewählte Vorsitzende. Nach dem dritten Anlauf ist der Sauerländer also am Ziel und hat jetzt sofort ein dickes Problem an der Backe namens Max Otte. Der ist ein Parteifreund, CDU-Politiker aus Köln und steht, wie uns Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio gleich genauer beschreiben wird, für diese ziemlich dunkle Grauzone zwischen Union und AfD. Da, wo niemand der Beteiligten so gern hinguckt und jetzt also großer Bahnhof mit Schlaglicht und allem drum und dran. Denn die AfD hat den CDU-Politiker Max Otte am Nachmittag als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten präsentiert. Und damit noch einmal kurz zurück zu Armin Laschet. Der hatte schon Stunden vorher auf Twitter geschrieben, dass genau das, nämlich von der AfD als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden, keine Ehre sei, sondern eine Schande. Und weiter schreibt Laschet auf Twitter, wer dies als Christdemokrat überhaupt erwägt, schädigt das Ansehen der Union, verletzt ihre Werte und hat in der CDU nichts verloren. Damit zu dir, Nadine, nach Berlin. Du kommst gerade von der Pressekonferenz der AfD-Spitze zurück. Welche Eindrücke bringst du von dort mit?
Ja, ich fand das schon ganz interessant. Das war heute der Nachmittag auf der Fraktionsebene und da muss man sagen, da hat die AfD tatsächlich großen Bahnhof veranstaltet. Sie hat ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten präsentiert. Das ist Max Otte. Da waren die Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel dabei. Und mein Eindruck war so ein bisschen, als ich die drei dann über die Fraktionsebene im Bundestag ablaufen sehen, dass Weidel und Chrupalla dort ihre Trophäe präsentieren, so wie sie dort mit Max Otte an der großen Reihe von Journalisten Journalistinnen und Journalisten vorbeigeschritten sind, weil man muss dazu sagen, das Ganze ist ja schon seit dem Wochenende in der Luft. Da gab es die ersten Berichte darüber, dass die AfD Max Otte nominieren will. Und bis heute Mittag, ich würde sagen so vielleicht um kurz vor zwei, gab es von Max Otte noch keine wirklich definitive Zusage. Und ich habe mich gefragt, Mensch, vielleicht springt er am Ende doch noch ab, weil ja auch seine Partei, der er ja eigentlich angehört, der CDU, heute Nachmittag nochmal den Druck richtig erhöht hat. Aber nein, er hat sich heute dorthin gestellt, hat seine Kandidatur nochmal verteidigt mit einigen Punkten, hat gesagt, nein, er würde das nicht als Provokation ansehen, es sei ihm ernst. Das Amt des Bundespräsidenten, das würde über den Parteien stehen. Und ich finde, er hatte auch einige abenteuerliche Begründungen angeführt. Er hat gesagt, wenn er jetzt als CDU-Mitglied für die AfD als Kandidat zur Bundespräsidentenwahl antrete, dann sei das doch gar keine Zusammenarbeit, weil das Amt ja seiner Definition nach über den Parteien steht. Und da muss ich sagen, also da hat er so einige Schleifen gedreht, da bin ich dann zum Schluss tatsächlich nicht mehr mitgekommen. Chrupalla und Weidel, musste man sagen, wenn man so ihre Gesichter angeschaut hat, schienen hochzufrieden, dass ihnen diese Operation gelungen ist. Und haben gesagt, man hätte jetzt, es wäre ein guter Tag für die Demokratie, so Chrupalla, weil man einfach auch einen eigenen Kandidaten gegen die linken Kandidaten, die es seiner Meinung nach sind, also es heißt Steinmeier, beziehungsweise dann auch Trabert von der Linkspartei, jetzt präsentieren könnte.
Da ist dann vielleicht doch noch eine gewisse Spannbreite zwischen Trabert und Steinmeier, aber das wollen wir hier jetzt nicht vertiefen. Bevor wir gleich auf Max Otte selbst zu sprechen kommen, wer das eigentlich ist, lass mich noch kurz noch mal nachfragen, weil du ja jetzt ganz frisch mit diesen Eindrücken ins Studio zurückgekommen bist. Das klingt für mich nach diesen Schilderungen von dir nach einer wenigstens schon jetzt total gelungenen Inszenierung der AfD.
Ja, für heute, für diesen Nachmittag mag das gelten. Aber es gibt ein Vorspiel und die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, sondern die Geschichte ist zu Ende am 13. Februar. Zum Vorspiel.
Der Bundespräsidentenwahl.
Genau, stimmt. Da ist, kommt die Bundesversammlung zusammen hier in einem Gebäude des Bundestags. Über 1000 Menschen werden dort anwesend sein und dann dort ihre Stimmen abgeben können, darunter auch 150 Wahlmänner und Wahlfrauen, die von der AfD geschickt werden, dort teilnehmen können. Zum Vorspiel muss man sagen, dass diese Kandidatur auch in der AfD nicht nur für Begeisterung gesorgt hat. Es gab heute Morgen noch eine zweite Pressekonferenz, da konnte ich mit Stefan Brandner, einem der Parteivizevorsitzenden, kurz sprechen. Und er hat gesagt, der Bundesvorstand der AfD hat nur mit 6-4 und dann nochmal 2 Enthaltungen für Max Otte gestimmt. Es waren dann vor allem die Länderchefs in der AfD, die diesen Ausschlag gegeben haben, weil auch innerhalb der AfD gibt es Kritik und Vorbehalte an dieser Personalie. Und zweiter Punkt, man muss auch sehen, ob dieser Coup überhaupt aufgeht, weil die AfD stellt, so ist es mir heute gesagt worden, 150 Wahlmänner und Wahlfrauen, eigentlich war der Plan. Man stellt jetzt mit Max Otte einen sogenannten bürgerlichen Kandidaten auf, der vielleicht auch für ein paar Leute von der CDU, von der FDP wählbar ist, nimmt ihnen die Stimmen ab. Das heißt, man müsste über 150 liegen. Und ich habe heute Tino Chrupalla gefragt, auf wie viele Stimmen er denn kommen will mit Max Otte. Da hat er mir dann nichts gesagt, ist dieser Frage ausgewichen. Ich bin mal gespannt, ob dieser Plan dann auch wirklich funktioniert, da die CDU und die FDP zu piesacken. Und innerhalb der AfD gibt es auch, so sagen es die Kritiker von Max Otte, auch Zweifel, ob überhaupt alle Wahlmänner und Wahlfrauen der AfD überhaupt diesen eigenen Kandidaten auch wählen.
Dann lass uns noch mal auf diese Figur selbst schauen. Max Otte, den Namen hat man schon mal gehört. Er ist Vorsitzender der äußerst konservativen Werteunion innerhalb der CDU. Wobei, das muss man auch immer wieder hinzufügen, die Werteunion ja kein offizieller Verband innerhalb der Christdemokratie ist. Aber einfache Frage an dich, wer ist dieser Max Otte?
Ja, also fangen wir erstmal ganz simpel an. Max Otte verdient sein Geld als Fondsmanager bei einem von ihm gegründeten Institut. Das ist sozusagen seine berufliche Laufbahn. Hat auch Bücher geschrieben, unter anderem zu Wirtschaftsthemen. Hat sich dort als Crash-Prophet dann auch verdingt. Zurzeit ist er politisch aktiv als Vorsitzender der Werteunion. Das ist er seit letztem Mai. Und alleine diese Wahl hat bei dieser kleinen, tja, wie soll ich sagen, Splittergruppe am Rande der CDU mit ungefähr 4000 Mitgliedern waren es mal. Ich glaube nicht mehr, dass es so viele sind. Hat dort für einiges Rumoren gesorgt, weil seitdem löst sich diese Werteunion eigentlich total auf. Die haben sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben, die CDU wieder konservativer zu machen, dort Einfluss zu nehmen. Aber man muss sagen, seitdem Max Otte dort gewählt wurde, sind einige Landesvorsitzende aus der Werteunion ausgetreten. Und heute gab es dann auch quasi nochmal so einen kleinen Knall, weil Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Bundesverfassungsschutzpräsident, der ja auch seine Schwierigkeiten hat mit der Verbreitung unter anderem auch von Verschwörungserzählungen und ihm nachgesagter Nähe auch zur AfD-Positionen, der hat heute gesagt, meine Mitgliedschaft in der Werteunion hat jetzt ganz lange geruht. Jetzt trete ich aber aus, weil diese Kandidatur für die AfD durch Max Otte, das wäre indiskutabel. Also man sieht dort auch, Max Otte ist selbst Hans-Georg Maaßen zu rechts. Klammer auf, das muss man erstmal schaffen, aber offensichtlich hat es funktioniert. Und man muss auch sagen, Max Otte ist schon lange so ein Grenzgänger und einer der eifrigsten Brückenbauer zwischen der CDU und der AfD. Ich habe das Gefühl, er ist genau in diesem Mischmilieu unterwegs. Zwei Beispiele kann man da nennen. 2018 bis 2021 war er Vorsitzender im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, also dieser sogenannten parteinahen Stiftung. Dort wiederum musste er gehen, weil er als zu flügelnah galt, also sympathisiert hat, vor allem mit Höcke und den anderen innerhalb des Flügels. Und Erika Steinbach, die Vorsitzende dieser Desiderius-Erasmus-Stiftung, die hat ihm dann quasi den Stuhl vor die Tür gestellt, hat gesagt, Herr Otte würde sich zu sehr in Parteiangelegenheiten einmischen. Und man kann dann auch wieder sagen, also auch Frau Steinbach war Max Otte dann wiederum zu rechts und so schwierig steuerbar. Er hat dann unter anderem sich für Koalitionen zwischen der CDU und der AfD ausgesprochen. Er hat gemeinsame Veranstaltungen mit AfD-Politikern durchgeführt, das sogenannte Neue Hambacher Fest. Und es gibt unzählige Entgleisungen von ihm auf Twitter, unter anderem nach dem Mord an seinem Parteifreund Walter Lübcke. Da hatte Otte dann vor Hetze gegen rechts gewarnt, obwohl der Mord an seinem Parteifreund, die waren in einer Partei, Lübcke und er, durch einen Neonazi aus politischen Motiven ausgeführt wurde. Also da muss man auch sagen, er kennt da eigentlich, finde ich, wie ich ihn beobachtet habe, keine Grenzen, keine Abgrenzungen. Und das hat er heute meiner Ansicht nach auch mit der Annahme dieser Kandidatur auch wieder bewiesen.
Also man muss sich das immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Ein Christdemokrat, der für die AfD bei der Bundespräsidentenwahl antreten will. Ich glaube, das haben wir in der bundesrepublikanischen Geschichte so auch noch nicht erlebt. Das heißt, eigentlich müsste auf ein Parteiausschlussverfahren hinauslaufen. Wie positioniert sich die CDU da jetzt?
Ich finde überraschend deutlich. Also ich meine, bei der CDU hatte man ja lange Zeit das Gefühl, dass sie diesen ganzen Rechtsaußen versucht, so ein bisschen wegzudrücken, sich eher die Augen zuzuhalten, als da mal klar Stellung zu beziehen. Man erinnert sich an diese ganzen Debatten um Maaßen, aber auch Max Otte war natürlich immer wieder Thema. Es ist so, dass heute Mittag um eins sind Paul Ziemiak, der noch Generalsekretär von der CDU, und auch Chaya, der künftige Generalsekretär der CDU, vor die Presse getreten und haben Max Otte ein klipp und klares Ultimatum auf die Brust gesetzt. Sie haben gesagt, Otte müsste bis um 17.30 Uhr erklären, ob er die Nominierung annimmt oder nicht. Wenn er sie annimmt, dann hat er keinen Platz mehr in der CDU. Dann hat er in unserer Partei nichts mehr zu suchen und wir fordern Herrn Otte auf, die CDU zu verlassen. Also so wird Mario Chaya hier in den Agenturen zitiert. Ich könnte mir auch vorstellen, also, und es haben sich auch viele andere, Wolfgang Bosbach, Armin Laschet, dieses Statement der beiden Generalsekretäre war auch in Absprache mit dem neuen, mit dem designierten neuen CDU-Chef Friedrich Merz. Also man muss sagen, es gibt innerhalb der CDU eine komplette Phalanx, die Max Otte aus der Partei raushaben wollen. Auch Henrik Wüst ist interessant, weil er nicht nur NRW-Ministerpräsident ist, sondern auch NRW-Landeschef der CDU, und das sind ja vor allem die Landesverbände, die dann diese Parteiausschlussverfahren führen. Und ganz ehrlich, so wie ich die Satzung jetzt lese, würde ich schon sagen, dass so ein Parteiausschlussverfahren zumindest nicht völlig aussichtslos ist, weil in Paragraph 12 der Satzung, da geht es dann unter anderem auch darum, dass man nicht gegeneinander kandidieren darf. Wenn es schon einen CDU-Kandidaten gibt und dann kommt jemand und tritt dagegen an, dann kann das als Grund für ein Parteiausschlussverfahren gesehen werden, was es vielleicht ein bisschen einfacher macht als bei Sarrazin, wo es ja vor allem bei der SPD, wo es ja vor allem um so Meinungsgeschichten ging.
Und vielleicht stehen Hendrik Wüst und die NRW-CDU auch deshalb besonders unter Druck, weil hier ja im Mai Landtagswahlen stattfinden und Hendrik Wüst das erste Mal in diesem Amt bestätigt oder auch gewählt werden möchte. Wie auch immer, es kommt jetzt trotzdem auf die Kölner CDU an, der Max Otte angehört. Aber lass uns noch mal auf Friedrich Merz selbst schauen. Wenige Tage erst im Amt mit einem triumphalen Sieg beim Bundesparteitag der CDU am Wochenende. Und jetzt diese Personalie, wie sehr stresst das Friedrich Merz?
Naja, ich glaube, es ist jetzt eine seiner ersten Bewährungsproben. Das muss man so sehen. Er hatte ja Ende vergangenen Jahres noch gesagt, wer mit der AfD kooperiert, der soll raus aus der Partei. Also das war diese ganz klare und deutliche Ankündigung. Das hat Friedrich Merz unter anderem im Spiegel gesagt. Er hat dann weiter gesagt, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Er hat das, glaube ich, eher mit Blick auf die Landesverbände im Osten damals gesagt. Aber ich denke, bei Max Otte ist das jetzt gegeben. Und wenn eine Kandidatur bei einer Bundespräsidentenwahl keine Zusammenarbeit ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und Friedrich Merz hat gesagt, wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Das ist die Latte, die er sich selber gelegt hat. Jetzt muss er das auch einlösen. Ich bin mal gespannt, was heute Abend 18 Uhr dann im Bundesvorstand dann auch beschlossen wird dazu. Und man muss auch noch sagen, ich glaube auch, es gab vorher auch schon einen kleinen Beef, also eine unfreundliche Auseinandersetzung zwischen Max Otte und Friedrich Merz. Friedrich Merz galt ja sonst immer so als Lichtgestalt aller derer, die in der CDU so rechts in der Partei, in den Parteiströmungen unterwegs sind. Und Max Otte hat aber Friedrich Merz angegriffen, das war im vergangenen Jahr, und hat gesagt, er sei wegen seiner Lobbytätigkeiten, also wegen der Tätigkeit für BlackRock von Friedrich Merz, ungeeignet für Staatsämter. Also da gab es offensichtlich auch schon Raufereien und unfreundlicher Austausch im vergangenen Jahr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Friedrich Merz dann so eine Attacke durch Max Otte vergessen hat.
Dann nur noch eine letzte Schlussfrage. Nadine, rechnest du damit, dass die CDU, die ja eigentlich keinen eigenen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl aufstellen wollte, dass sie da jetzt doch noch zuckt und reagiert?
Und einen eigenen Kandidaten aufstellt?
Ja.
Nee, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Das wäre ja dann eine 180-Grad-Wende. Das hätte man sich tatsächlich vorher überlegen müssen. Das ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle in der CDU extrem glücklich darüber sind, dass man jetzt nochmal Steinmeier mitträgt. Aber das hätte man sich vorher überlegen müssen. Dann wäre man vielleicht auch nicht in so eine Situation gekommen.
Aber nur, dass ich das richtig verstehe, ein Parteiausschlussverfahren, das wird jedenfalls nicht bis zum 13. Februar über die Bühne gegangen sein.
Nein, keinesfalls. Es geht dann durch verschiedene Instanzen normalerweise auch über die Landesebene, dann bis hin zur Bundesebene. Und natürlich hat Max Otte, und das sieht man ja auch bei anderen Parteiausschlussverfahren, die Möglichkeit, dann dagegen auch wiederum Einspruch einzulegen, zu klagen. Und ich kann mir gut vorstellen, so wie ich ihn heute verstanden habe, dass er sicherlich nicht kampflos die CDU verlassen wird.
Also langweilig ist es gerade mal wieder nicht in der Parlamentspolitik, in der Parlamentsredaktion bei dir, Nadine Lindner, im Hauptstadtstudio. Danke dafür.
Schönen Nachmittag.
Ein kleiner Nachtrag noch zu Nadine Lindner. Dieser Podcast ist ja sozusagen ein Work in Progress. Wir haben mit Nadine unser Gespräch aufgezeichnet um 15.30 Uhr. Der CDU-Bundesvorstand kommt heute Abend um 18 Uhr zusammen, um über das weitere Verfahren in der Causa Otte zu beraten. Und damit nach Afrika zu unserem nächsten Thema. Heftige Unruhen am Wochenende und Schüsse in den Kasernen und dann die erklärte Machtübernahme am gestrigen Montag. Im westafrikanischen Burkina Faso hat das Militär offenbar die Macht übernommen und den Präsidenten Kabore abgesetzt. Damit ist Burkina Faso ein weiterer Staat auf einer wachsenden Liste von Militärputschen in dieser Region nach Staaten wie Mali, Tschad und Guinea. Die Region wird damit politisch immer instabiler, was auch in Europa Sorgenfalten auslöst. Denn es ist ein riesiges Gebiet, das da ein strategischer Schauplatz im Kampf gegen den Terror geworden ist. Tausende internationale Sicherheitskräfte sind bereits im Sahel stationiert, auch Angehörige der Bundeswehr. Über die Lage in Burkina Faso sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin für die Region, mit Dunja Sadaki.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Sadaki, Sie haben ja natürlich in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern vor Ort in Burkina Faso. Was ist so der stärkste Eindruck, der sich Ihnen aufdrängt, wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen gerade?
Also ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der eigentlich in München lebt und gerade Urlaub in der zweiten Heimat macht, der zu Hause ist. Die Ausgangssperre ist ja verhängt und der mir gesagt hat, er hat Angst. Also von Wochenende bis Montag haben viele Menschen das erstmal mit der Ausgangssperre nicht ganz so ernst und auch nicht ganz so pünktlich genommen. Und mittlerweile hat er zu mir gesagt, er traut sich eigentlich nicht mehr schon ab dem späten Nachmittag, sich vor die Tür zu begeben, einfach weil er Angst hat, dass es noch zu Zusammenstößen zwischen Putschisten und Regierungsbefürwortern kommen könnte.
Nun ist es leider, muss man sagen, in Pandemiezeiten noch stärker so, dass Konflikte, die lange schon vor sich hinköcheln in anderen Teilen der Welt, hier in Deutschland oder in Europa noch mehr aus dem Blick geraten. Was ich sagen will, worauf ich hinaus will, ist, dass viele den Kontext dessen, was da gerade passiert in Burkina Faso, möglicherweise gar nicht so gut kennen bei uns in Deutschland. Deswegen, bevor wir noch mal bei der Stimmung im Lande selbst bleiben, schildern Sie uns kurz, was hat sich seit dem Wochenende bewegt? Was ist bekannt an Fakten zu diesem Putsch?
Also wenn wir uns angucken, was passiert ist, die Stimmung brodelte sozusagen schon am Wochenende, am Samstag los. Da kam es zu heftigen Protesten gegen die Regierung. Es gab gewaltsame Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Und daraufhin hat der bis dahin amtierende Präsident Kabore eine Ausgangssperre verhängt. Dann einen Tag später, am Sonntag, gab es Meldungen über Schüsse in Kasernen. Und dort gab es dann die Informationen, dass nach Angaben von Soldaten Schüsse gefallen sind, weil sie Druck machen wollten. Sie wollten die Entlassung von einigen Armeechefs fordern und auch bessere Ausrüstungen fordern. Und die Regierung hat zu dem Zeitpunkt immer wieder gesagt, auch im Staatsfernsehen, nein, es gibt keinen Putschversuch. Und dann am Sonntagabend haben Anwohner dann nochmal Schüsse wahrgenommen und auch gemeldet. Und die sind gefallen, diesmal in der Nähe des Präsidentensitzes.
Wir haben die Putschisten vorhin selber schon im Originalton gehört. Dann haben sich die Militärs ja gestern Abend selber zu Wort gemeldet, das Ganze sozusagen offiziell gemacht. Wir wissen also, Regierung und Parlament sind abgesetzt, eine Ausgangssperre wurde verhängt und die Grenzen sind vorerst geschlossen. Wie soll das jetzt weitergehen? Was führen die Militärs da im Schilde?
Das ist die große Frage. Also es sind ja sehr, sehr viele Fragen einfach noch offen. Wir wissen nicht, wo befindet sich der abgesetzte Präsident Kabore. Wie viele Militärs stehen tatsächlich hinter diesen, die sich jetzt auch im Staatsfernsehen gezeigt haben. Also wir wussten durch Medienberichte, dass mehrere Minister und auch der Präsident ja von Soldaten in Kasernen in der Hauptstadt Ouagadougou womöglich festgehalten werden. Jetzt hat das Staatsfernsehen eine handgeschriebene Rücktrittserklärung des Präsidenten veröffentlicht, wo wir auch noch nicht wissen, ob es sozusagen tatsächlich seine Handschrift ist. Laut den Militärs gab es ja kein Blutvergießen oder keine körperliche Gewalt. Das haben sie zumindest behauptet. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert in den kommenden Stunden und Tagen? Wer schaltet sich ein? Es gibt ordentlich Kritik von der internationalen Gemeinschaft und auch von der Westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS. Und jetzt muss man gucken, was die Putschisten wollen. Angeblich agieren sie hier wegen des vermeintlichen Versagens der Regierung und weil die Sicherheitslage immer schlechter wurde im Land.
Und Sie haben es geschildert, dass es schon am Wochenende ja Schüsse gab in den Kasernen, Demonstrationen auch in der Hauptstadt. Das heißt, hat sich dieser Putsch angebahnt? War er über die letzten Tage hinaus vielleicht auch schon absehbar?
Ich würde sagen, Putschgerüchte gibt es schon seit längerem in Burkina Faso, einfach weil der Druck dort auf die Regierung enorm gestiegen ist in den letzten Wochen und Monaten. Also auch der Druck auf Präsident Kabore. Eben die größte Kritik ist, dass er die Sicherheitslage im Land nicht wirklich in den Griff bekommen hat. Zur Erinnerung, er ist seit 2015 im Amt und ist 2020 angetreten und wiedergewählt worden, eben mit seinem Versprechen, dass seine Priorität der Kampf gegen den Terrorismus sein wird. Trotzdem muss man sagen, gibt es weiterhin Anschläge, es sterben weiterhin Menschen und deswegen kommt es auch immer wieder zu Protesten gegen die Regierung. Ich glaube, ein Schlüsselmoment war der November 2021 gewesen. Da kam es nämlich zu einem Angriff, wo über 50 Menschen getötet wurden sind, darunter die meisten Sicherheitskräfte. Und das Brisante daran ist, dass zuvor die gleichen Sicherheitskräfte auf prekäre Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht haben. Also zum Beispiel haben sie beklagt, dass wochenlang keine Verpflegung da gewesen sei, dass sie darauf gewartet hätten, von der Zentrale beliefert zu werden. Und auch deswegen ist die Kritik an der Regierung so laut geworden in den vergangenen Wochen und Monaten, weil viele eben sagen, ja, dass die Soldaten so leicht den Terroristen zum Opfer fallen können, das liegt eben auch am Versagen der Regierung.
So, und nun richten sich dann offenbar die Hoffnungen derer, die da jetzt jubeln über diesen Putsch, da richten sich die Hoffnungen auf das Militär, das sozusagen überspitzt gesagt nun alles besser wird?
Ja, die Menschen sind schlichtweg verzweifelt, würde ich sagen, denn seit 2015 erleben sie Gewalt, erleben sie Terror. Sie erleben, dass nicht nur Soldaten, die Familienmitglieder sind, sterben in hoher Zahl, sondern Familienmitglieder, das heißt Ehemänner, Frauen, Brüder, Kinder und so weiter. Seit 2015 kommt das regelmäßig, nämlich zu extremistischen Anschlägen, um das mal geografisch festzumachen, vor allen Dingen an der Grenze zu Mali und Niger im Norden des Landes. Dort gibt es diverse Milizen und Banden, also Extremisten, die sich entweder Terrorgruppen wie Al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat zugehörig fühlen. Aber es geht nicht nur um Ideologie und religiösen Fanatismus, sondern es geht auch um Routen für Drogen- und Waffengeschäfte. Und zusätzlich, also wenn das sozusagen nicht alles schon genug wäre, verschlechtert sich die Sicherheitslage auch, weil es ethnische Konflikte gibt, die sich zuspitzen. Und seit dem Ausbruch dieser Gewalt sind tausende Menschen im Land gestorben. Über 1 Million sind auf der Flucht. Und das ist sozusagen auch das Mindset, mit dem die Menschen da leben. Und deswegen ist die Verzweiflung einfach auch sehr groß.
Wir kommen auf Terror und auch auf das Militär, auch auf den Einsatz ausländischer Soldaten gleich noch mal genauer zu sprechen. Vielleicht zuvor ein Blick auf die Bevölkerung. Sie haben es schon angedeutet, wie elend das Leben für viele Menschen in Burkina Faso ist. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt ja auch. Können wir das noch ein bisschen konkretisieren, das Elend, was Sie jetzt gerade schon beschrieben haben? Woran macht sich das im Alltag der Menschen fest?
Also ich würde sagen, besonders betroffen sind die Kinder in Burkina Faso. Es sind viele Schulen geschlossen, gerade in den Gegenden, wo Terroristen agieren. Das heißt, Schulklassen sind verwaist, Kinder können nicht zur Schule gehen, haben keine Bildung. Andernorts werden Schulklassen deswegen überfüllt. Also es gibt einen größeren Kampf um sowieso schon knappe Ressourcen im Land. Das heißt, um Wasser, um Nahrung, um Bildung, um Wohnen. Und entsprechend sind auch Kinder vor allen Dingen ein leichtes Ziel für extremistische Gruppen. Das sehen wir auch an Anschlägen, wo dann später herauskommt, wer waren die Täter? Das waren Kinder, die waren 13, 14 Jahre alt. Also Kinder, die als Kindersoldaten missbraucht wurden. Werden und wurden. Und die Vereinten Nationen haben Burkina Faso vor kurzem erstmals auch ein eigenes Kapitel im Jahresbericht über Kinder in bewaffneten Konflikten gewidmet. Und da zeigt sich, dass die Zahl rasant ansteigt. Also sowohl die Zahl der Kinder, die Opfer werden, also sterben bei Angriffen, als auch die Zahl der Kinder, die zum Beispiel als Kindersoldaten missbraucht werden. Und Experten vor Ort haben herausgefunden, dass den Kindern, die teilweise gar nichts haben, auch keinen Schutz oder keine Betreuung, Dinge angeboten werden, Sachgegenstände, Geldsummen für Menschen oder für jeden Menschen, den sie umbringen. Und dann muss man sich noch vergewissern, dass insgesamt für die Gesamtbevölkerung es eine relativ schlechte Gesundheitsversorgung gibt. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, eine grassierende Korruption. Das alles spielt den Terroristen in die Hände. Und Hilfsorganisationen sagen schon lange und warnen auch schon lange und immer häufiger vor dramatischen humanitären Krisen im Land.
Die Sicherheitslage im Sahel verschlechtert sich also immer mehr über die letzten Jahre hinweg gesehen. Der Terror breitet sich über Landesgrenzen hinaus immer stärker aus. Das ist ja ein Grund, warum etwa Deutschland und Frankreich sich an Auslandseinsätzen im Rahmen der UNO beteiligen. BundeswehrsoldatInnen sind in Mali stationiert. Tragen diese Einsätze eigentlich wirklich dazu bei, die Lage in den Krisenländern zu befrieden?
Wenn man sich die Bilanz anguckt von Ländern wie Mali zum Beispiel, wo ja die Bundeswehr, Teile der Bundeswehr stationiert ist, dann muss man sagen, ist die bittere Bilanz nein. Diese Einsätze, die über 10.000 Sicherheitskräfte haben nicht dafür gesorgt, dass sich die Sicherheitslage verbessert. Die Sicherheitslage hat sich verschlechtert in den vergangenen Jahren. Und das sieht eben auch die Bevölkerung oder die Bevölkerungsteile in diesen Ländern. Zum Beispiel in Mali eben, wo viele sagen, ja, warum sind denn so viele internationale Sicherheitskräfte vor Ort? Was bringt das denn, wenn immer noch so viele Menschen, wenn immer noch so viele malische Sicherheitskräfte einfach sterben und wenn der Terrorismus sich ausbreitet über die Landesgrenzen mittlerweile auch schon hinaus? Das heißt, diese Einsätze werden nicht nur unbeliebter in den Ländern, sie werden auch unbeliebter zum Beispiel in Europa, beispielsweise bei der Ex-Kolonialmacht Frankreich, die ja militärisch sehr engagiert ist in der Region. Und nicht nur unbeliebter, weil französische Soldaten dort im Einsatz sind und weil das natürlich auch sehr teuer ist, sondern eben auch, weil Sicherheitskräfte dort sterben. Die MINUSMA, die UN-Stabilisierungsmission in Mali, ist der gefährlichste Blauhelm-Einsatz der Welt. Frankreich hat jetzt zum Beispiel vor kurzem auch schon angekündigt und tut das auch, seine Präsenz in der Region zu verringern. Also ist die große Frage, die sich jetzt auch bald stellt, was passiert denn, wenn keine ausländischen Truppen mehr da sind? Wir haben bei der malischen Armee gesehen, dass sie trotz Ausbildung, an der ja auch die Bundeswehr beteiligt ist, dass sie nicht besser ausgerüstet, dass sie nicht besser ausgebildet ist, dass sie regelmäßig immer noch Opfer in hoher Zahl von Terroranschlägen wird. Das hat sich nicht verändert, trotz dieses großen Militär- und Ausbildungsengagements. Und viele haben in den vergangenen Monaten auch Vergleiche gezogen mit dem Engagement in Afghanistan und auch gleichzeitig mit dem Abzug in Afghanistan. Und bislang muss man sagen, warum ist man überhaupt in Mali? Wieso ist man überhaupt engagiert? Vielleicht auch in Staaten des Sahels wie in Burkina Faso. Es ist bisher immer die Begründung gewesen, dass die Sahelzone eine Schlüsselregion ist gegen den Terror. Und immerhin ist das ein Riesengebiet direkt vor der Haustür Europas. Aber man muss sich natürlich auch gleichzeitig die Frage stellen, wenn die Bevölkerung dort diese Einsätze nicht mehr möchte und gleichzeitig auch es keinen stabilen politischen Partner mehr gibt, weil es eben so viele Militärputsche gibt. Was macht man denn dort? Also das scheint mir zurzeit eine große Sackgasse zu sein.
Genau, das wäre auch meine letzte Frage an Sie. Das klingt jetzt derartig niederschmetternd, auch desillusionierend aus Sicht der Menschen, die dort vor Ort täglich mit diesem Angst und Terror konfrontiert sind. Sehen Sie irgendwo ein Land, eine Figur, die Hoffnung bringen könnte in diese desolate Lage in der Sahelzone?
Ich glaube, erstmal ist die große Frage, was man mit den Staaten macht. Dazu gehört jetzt Burkina Faso, dazu gehört Mali, dazu gehört der Tschad, dazu gehört Guinea, wo es Militärputsche innerhalb der letzten 2 Jahre gab. Was macht man denn mit diesen Staaten? Das sind ja eigentlich auch Partner gewesen. Und wegen diesen Partnern ist man ja eigentlich militärisch vor Ort auch engagiert, zum Beispiel in Mali. Die malische Regierung hat damals die französische Regierung gebeten, einzugreifen in Mali, weil eben Terroristen Teile des Landes unter ihre Kontrolle damals gebracht hatten. Also das ist eine sehr, sehr, sehr knifflige Frage, worauf auch viele Experten im Moment keine Antwort finden, weil eben sich diese Umstände immer komplizierter werden. Weil man muss ja auch sagen, die Menschen wollen ja nicht nur Sicherheit in diesen Ländern. Die Menschen wollen Arbeit, die Menschen wollen Krankenhäuser und Schulen. Und all diese Defizite müssen eigentlich durch Regierung verbessert werden. Aber wenn diese Regierungen halt nicht existieren und immer wieder weggeputscht werden, können die auch keine Reformen machen. Und wenn es keine Reformen gibt, gibt es keine Verbesserung dieser Lebensumstände der Menschen dort. Abgesehen von der Sicherheitskrise, die natürlich nebenbei immer parallel weiterläuft. Also es ist sehr kompliziert und schwierig.
Kompliziert und schwierig, aber Sie haben es gut zusammengefasst für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer im Podcast. Dafür vielen Dank, Dunja Sadaki. Damit ist für heute wieder einmal längst nicht alles gesagt, aber möglicherweise zumindest das Wichtigste im Tag im Deutschlandfunk. Tschüss und bis bald, sagt Barbara Schmidt-Matern.